Was würde Jesus dazu sagen? Es wäre ja schön, das in den unterschiedlichen Situationen des Lebens immer wieder so zu wissen und zu hören. Was würde Jesus dazu sagen? Was würde Jesus zu unseren Zeiten sagen, zu dem, was in diesem Jahr, in den vergangenen Monaten passiert, worüber wir nachdenken? Was würde er dazu dann auch beizutragen haben? Immer wieder hat man ja in der Politik auch überlegt, ob das, was wir dann oftmals so als die Regierungserklärung Jesu beschreiben, also die Bergpredigt im Matthäusevangelium, wäre das eben etwas, da könnte man Politik mitmachen oder da könnte man keine Politik mitmachen, da streitet man drüber. Denn es gibt ja unterschiedliche Aussagen hier in dieser Bergpredigt, die ja dann schon auch herausfordern. Und es ist eben diese eine Herausforderung, die speziell auch für den christlichen Glauben steht. Also vieles von dem, was wir in der Bergpredigt lesen, ist etwas, das uns auch woanders begegnet. Aber diese eine Geschichte ist eben eine Geschichte, die für das Christentum steht, die für diesen Mann aus Nazareth steht. Und ich möchte euch diesen Abschnitt nochmal lesen aus dem Matthäusevangelium, aus dem 5. Kapitel. Und dort lesen wir, da sagte Jesus, ihr habt gehört, was gesagt ist. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, dass ihr nicht widerstreben sollt dem Übel, sondern wenn dich jemand auf die rechte Backe schlägt, dann halt ihm auch die linke hin. Und wenn jemand mit dir rechten will und dir deinen Rock nehmen, dann lass auch den Mantel. Und wenn dich jemand nötigt, eine Meile mitzugehen, so gehe mit ihm zwei. Gib dem, der dich bittet. Und wende dich nicht ab von dem, der etwas von dir borgen will. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen, damit ihr Kinder eures Vaters im Himmel seid. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Denn wenn ihr liebt, die euch lieben, was werdet ihr dann für einen Lohn haben? Tun nicht dasselbe auch die Zöllner? Und wenn ihr nur zu euren Brüdern freundlich seid, was tut ihr Besonderes tun, dasselbe nicht auch die Heiden? Darum sollt ihr vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Diese Aussage Jesu ist relativ eindeutig. Also da kann man ja auch jetzt nicht viel dran rumdeuten, dass vielleicht es nochmal besondere Feinde gibt, die man dann nicht lieben muss. Die Aussage Jesu ist relativ eindeutig und klar, liebt eure Feinde und macht nicht das, was dann die anderen so machen. Nur eure Freunde lieben, nur die lieben, die euch irgendwie nahestehen. Man sagt, das machen die Zöllner, das machen die Heiden auch. Nein, ihr sollt eure Feinde lieben. Kann man mit der Bergpredigt Politik machen? Wie gesagt, eine Frage, die schon seit längerem dann auch Menschen bewegt, eigentlich von Anfang an. Ist das etwas, was wirklich praktisch ist? Oder ist das jetzt nun etwas, wo wir irgendwie so mit hineingenommen werden in die Zukunft, der Menschheit irgendwann, wenn der Himmel auf Erden ist, dann kann man so leben, aber für den Alltag unseres Lebens ist das nicht zu gebrauchen. Scheitert diese Vision der Gewaltlosigkeit an der Realität unserer Wirklichkeit? Verse, die uns schon auch ein bisschen herausfordern. Seit dem 24. Februar ist die Welt anders. Sagt man so, wir sind abends ins Bett gegangen, morgens aufgestanden und irgendwie waren wir in einer anderen Welt angekommen, weil, also ihr wisst ja, worüber ich rede und wir haben das ja auch an unterschiedlichen Stellen dann so bedacht. Und diese Zeitenwende, die ist eben nicht nur eben eine Wende, die jetzt irgendwie so, da ist an meinem Kopf stattfindet, sondern die auch in den Realitäten unseres Lebens, in den Realitäten der Menschen und der Völker stattfindet. Zum Beispiel, dass wir nun sagen, nein, so geht es nicht mehr weiter. Heute habe ich nochmal gelesen, dass die SPD jetzt ihr außenpolitisches Profil dann nochmal ändern will. Und bisher hieß es immer, Frieden ist nur möglich mit Russland zusammen. Und jetzt heißt es dann, muss noch verabschiedet werden, Frieden gibt es nur gegen Russland. Also, dass man auch deutlich sagt, mit dem wollen wir nichts mehr zu tun haben. Und hier ist ein Tischtuch zerschnitten. Also es hat sich etwas geändert. Viele rote Linien wurden ja verschoben. Und die Frage ist, Jesus, was würdest du denn dazu sagen, dass wir diese roten Linien verschieben? Und natürlich kann man dann auch sehr leicht sagen, nein, Jesus sieht das anders. Aber wir selber merken ja auch, und ich weiß nicht, wie es euch geht, wir selber merken ja auch, dass wir hier irgendwie an so eine Grenze kommen, weil einfacher Pazifismus, der die Hände in den Schoß legt oder zum Gebet faltet, ist irgendwie zu wenig. Weil man ist ja dazu verpflichtet, auch einander zu helfen, wenn man jemand anders sieht, der im Bedrängnis ist. Dann kann ich nicht einfach mich da hinsetzen und dann sagen, Jesus, nun hilft dieser armen Seele, die dort... Nein, das Evangelium Jesu sagt auch immer, du musst auch tätig werden in der Liebe. Du musst dann auch dein Sein für den anderen in Tat umsetzen. Und vor dieser spannenden Frage und Herausforderung stehen wir gerade. Und was uns in diesem Zusammenhang eben bewegt, ist auch eine Frage, die ist auch uralt. Die haben sich schon die alten Griechen dann auch gestellt. Und die Frage ist, gibt es eigentlich einen gerechten Krieg? Gibt es einen gerechten Krieg? Ich weiß nicht, wie es euch mit dieser Fragestellung gibt. Also ich würde die Frage immer mit Nein beantworten. Nein, es kann keinen gerechten Krieg geben. Und das merken wir auch, wenn wir uns das angucken in den kleinen oder dann großen Auseinandersetzungen, die wir haben, dann auch in den Kriegen, die wir führen. Der Krieg führt immer dazu, dass der Mensch verroht wird, dass dort Dinge passieren, die man sich eigentlich nicht vorstellen kann. Und vieles von dem, was wir jetzt aus dem Krieg in der Ukraine gehört haben, ist etwas, was man dann nicht einfach so zur Kenntnis nehmen muss, aber wo man sagen muss, ja, genau das ist das, was durch Krieg auch passiert. Die Entmenschlichung des Menschen und dass der Mensch mit dem anderen Menschen auf eine Art und Weise umgeht, wo wir sagen, das ist doch nicht... Und es gibt in diesem Zusammenhang, weil der Krieg den Menschen immer an einem Punkt führt, wo er schuldig wird. Es gibt in diesem Zusammenhang nicht den Gedanken von einem gerechten Krieg. Also, dass ich nun Krieg führe und er ist gerecht, weil ich ihn führe und der andere, der eben mein Gegner ist, der ist eben ungerecht. Und das ist eben die Frage, die dann, wie gesagt, auch schon die alten Griechen behandelt haben, kann es denn sein, dass es einen gerechtfertigten Krieg gibt? Also der gerechte Krieg sagt am Ende, Gott will es. Das wäre so eine Begründung. Wir sind im Namen Gottes unterwegs und weil wir im Namen Gottes unterwegs sind, deswegen ist das, was wir tun, gerecht. Und wenn da ein bisschen was schief geht, okay, aber er ist gerecht, weil Gott will es. Viele Kriege wurden ja am Ende dann auch so begründet. Aber man hat herausgefunden, nee, das ist etwas, das uns in die schlimmsten Katastrophe, in die Höllen führt. Aber die Frage ist, gibt es eben einen gerechtfertigten Krieg? Also gibt es eine Rechtfertigung dafür, dass man Gewalt einsetzt, um den Gewalttäter dann irgendwie in die Schranken zu weisen? Und da sagen wir alle, ja, irgendwie schon. Vor der spannenden Frage stand Martin Luther King aber ganz genauso in einer anderen historischen Situation. Aber das, was ihm und seinen Leuten widerfahren ist, war ja genau diese Ungerechtigkeit und diese Gewalt, die sie erlebt haben, physisch und psychisch und im Alltag ihres Lebens. Und die Frage war eben, und das war die spannende Frage auch damals, wie reagieren wir darauf? Mit Gewalt? Er hat sich für einen anderen Weg entschieden und wir wissen ja, woher er dann die Inspiration für diesen Weg hatte. Die Frage ist jetzt, wie setzt man das auch um in die Wirklichkeit des 21. Jahrhunderts? Gerechtfertigte Kriege, das heißt ja immer, dass es auf der anderen Seite eine Art des Verhaltens gibt, wo wir sagen, nein, das ist nicht gut, das ist nicht richtig. Ich mache ja Gewaltprävention, gehe ja immer wieder rüber in die Schule und boxe dort mit den Kindern. Ja, das ist Gewaltprävention. Ich versuche ihnen da ein bisschen was auch beizubringen. Das ist ja dann die Frage, warum macht man das? Ja, man macht es, um in so einer Situation am Ende auch einschreiten zu können. Aber was ist die Herausforderung dabei? Und da habe ich gerade meine große Not und sehe eine große Gefahr. Immer dort, wo der Mensch sich einmischt und einlässt auf eine Auseinandersetzung, und das ist das, was Jesus hier auch so ein bisschen beschreibt, immer dort, wo er sich einlässt auf eine Auseinandersetzung, muss er auf etwas aufpassen. Nicht nur auf die Verhältnismäßigkeit der Mittel, das auch. Aber das sagen schon unterschiedliche Konventionen, die uns dann auch sagen, also auch im Krieg gibt es Regeln und muss man sich daran halten. Aber es gibt eine ganz andere Gefahr, die lauert. Nämlich, dass ich mich auf das Denken des anderen so einlasse, dass mein Denken und meine Logik der Logik des anderen gleich wird. Und das kennt ihr alle, das kennen wir alle. Dass wir in bestimmten Auseinandersetzungen dann auf einmal selber versuchen, und das ist das, was Jesus ja beschreibt, den Bösen zu bekämpfen, dadurch, dass wir Böses tun. Und das ist dann etwas, was unser Denken mehr und mehr bestimmt. Und das macht mir Angst seit dem Februar, dass wir nach dieser Zeitenwende sagen, okay, wir müssen jetzt anders denken. Russland ist nicht mehr das Land, mit dem wir in Frieden leben wollen, sondern gegen den wir Frieden verteidigen, gegen das wir Frieden verteidigen müssen. Auf einmal fangen wir an, eben über den anderen auf eine Weise zu denken, die es uns auch in Friedenszeiten nicht mehr erlaubt, die Hand auszustrecken. Weil wenn Herr Putin oder wenn die Russen dann der Teufel sind oder Adolf Hitler oder wer auch immer, dann ist man nicht mehr in der Lage, die Hand auszustrecken. Und das ist dann das, was aus dem Krieg wird, aus dem Krieg auf dem Schlachtfeld, dass in unseren Köpfen sich etwas verwandelt, was das Miteinander verunmöglicht. Und vor dieser Gefahr stehen wir. Dass wir auf einmal sagen, naja, diesen Herausforderungen, dieser Bedrohung muss man jetzt begegnen, indem man aufrüstet. Das kann man ja so machen. Abschreckung ist das Gebot der Stunde. Ich glaube, Pistorius hat es ja jetzt gesagt, unser neuer Verteidigungsminister, er will, dass die deutsche Armee die stärkste Armee in Europa wird. Kann man ja so machen. Aber ich frage mich, ist das, was wir hören und das, was wir sehen, etwas, was an unserem Wesen dann einfach spurlos vorüberzieht? Ist das, was wir jeden Tag uns dann anhören, etwas, was uns kalt lässt? Oder könnte das sein, dass uns das auch in unserem Innern dann bewegt und dass wir nicht nur in den großen Konflikten dann sagen, okay, Abschreckung, Aufrüstung, sondern dass sich das auch auf die kleinen Konflikte überzieht oder überträgt? Ich weiß nicht, wird ja viel darüber geredet und viel dann auch darüber nachgedacht. Aber was war denn bundesweit und drüber die Grenzen hinaus in dieser Silvesternacht los? Und wir versuchen das ja dann irgendwie zu beschreiben und dann sagen die einen, okay, es waren Migranten, die anderen sagen, es ist eher eine soziale Frage. Aber das eigentliche Problem, was wir dort auch haben, ist, dass für junge Menschen so eine Auseinandersetzung wieder zu einer Möglichkeit wird, der Auseinandersetzung. Aber woher haben sie das denn? Fällt das vom Himmel? Oder ist das etwas, ich kann da auch keine Antwort drauf geben, aber das sind die Ängste, die ich habe. Ist das etwas, was im Großen uns dann so prägt, dass wir im Kleinen dann auch so miteinander umgehen? Ich weiß nicht, wer von euch sich für Boxen oder sowas interessiert, aber es gibt ja, ich glaube, in den 90ern ging das los, dieses MMA, kennt ihr das? Ist sowas Ähnliches wie Boxen, findet nur in einem Käfig statt. Die Handschuhe sind weniger gepolstert und man darf mit allem zuschlagen, was man hat. Guckt euch das nicht an. Aber wenn ihr das mal verstehen wollt, dann guckt es euch mal an. Der Ringboden, also erstmal ist ein Käfig mit ich wollte gerade sagen Stacheldraht, ist kein Stacheldraht, aber ein Drahtzaun drumherum. So ein, fällt mir gerade ein, es ist, glaube ich, immer ein Oktagon. Ach, was waren das noch für Zeiten, als ein Oktagon das Zeichen für ein Taufbecken war? Oder das Achteck. Und nicht Zeichen für so einen Prügelkäfig. Und da prügelt man dann aufeinander ein und ihr könnt euch den Boden anschauen, der ist immer schön mit Blut bedeckt. Da haben die Menschen Spaß dran. Warum? Ja, weil es normal geworden ist. Müsst ihr euch mal die ganzen Kämpfe angucken, die es überall gibt, in Russland oder wo auch immer, wo man sich irgendwo auf dem Dorf trifft und aufeinander einprügelt. Und das Blut in Strömen fließt. Was passiert da eigentlich gerade mit uns? Was passiert eigentlich in unseren Köpfen und in unseren Herzen? Ich glaube, das ist die Gefahr, vor der wir stehen. Ein Pazifismus, der alle Waffen wegwirft. Ich weiß nicht, ob das im Sinne Jesu wäre. Also wir hatten das ja vorletzte Woche, glaube ich, als die Leute zu Johannes kamen und sich taufen ließen und ihn fragten, was sollen wir tun. Da hat er den Soldaten ja auch nicht gesagt, schmeißt eure Waffen weg und werdet Pazifisten. Sondern er hat ihnen gesagt, misshandelt die Leute nicht. Begnügt euch an eurem Sold. Es gibt auch andere Stellen in der Bibel, die uns dann auch, ich sag mal, ein bisschen mehr in diese Realität führen. Aber das darf niemals dazu führen, dass wir in unseren Gedanken und in unserem Herzen Gewalt als das Mittel der Wahl dann anerkennen, wodurch miteinander gestaltet wird. Nämlich, dass ich den anderen überwinde und klein mache. Das darf nicht passieren. Wenn wir aufhören, diesen Traum zu leben, Schwerter zu Pflugscharen, nicht irgendwann in der Ewigkeit und im Himmel, sondern hier und jetzt, wenn wir aufhören, diesen Traum zu träumen und zu leben, wenn wir aufhören, diese Verse hier zu lesen von diesem Mann aus Nazareth, der gesagt hat, liebe deine Feinde und uns damit auseinandersetzen, dann wird sich in unserem Denken, dann wird sich in unserem Herzen so etwas verändern, dass wir am Ende das für normal halten, dass man aufeinander einprügelt. Aber das ist nicht normal. Das ist nicht normal. Worum es geht, ist, doch immer wieder Wege zum Frieden zu finden. Und wir leben in einer Zeit, in einer Situation, in der das auch in einer großen Katastrophe enden kann. Wenn zwei Leute sich in so einem Käfig prügeln, ja, sie sind erwachsen, sollen sie machen. Also wer bin ich, dass ich... Aber das, was wir in der großen Politik erleben, das ist etwas, wo wir dann nochmal vor ganz anderen Herausforderungen stehen. Das kann richtig, richtig böse enden. Martin Luther King hat sich dann später auch mit dem Vietnamkrieg auseinandergesetzt und hat den Vietnamkrieg, also ist eine andere Situation, man kann das nicht eins zu eins übertragen, also man muss schon überlegen, wo ist die Wirklichkeit dort eine andere. Aber er hat sich immer gegen den Vietnamkrieg ausgesprochen und hat dann auch am Ende in einer Rede 5 Punkte oder 5 Forderungen aufgestellt. Also speziell in der Situation, die dabei helfen sollten, den Krieg zu beenden. Das Erste, es beendet die Bombenangriffe. Also wie gesagt, sehr jetzt auf die Situation in Vietnam damals, aber da drin steckt ja auch nochmal Gedanken und eine Logik, die vielleicht hilfreich sein könnten für uns. Beendet die Bombenangriffe. Erklären Sie einen einseitigen Waffenstillstand. Ergreifen Sie Maßnahmen, unsere Einmischung zu verhindern. Akzeptieren Sie die Rolle aller Beteiligten und legen Sie ein Datum fest, an dem Sie sich aus dem Land zurückziehen. Wie gesagt, man muss hier ein bisschen Gehirnschmalz anwenden und um dann auch zu überlegen, was das für unsere Situation heute bedeuten kann. Aber eins war ihm wichtig. Er hat auch in dieser Rede deutlich gemacht, dass jeder Krieg eine Vorgeschichte hat. Und ihm war wichtig, auch deutlich zu machen, ohne dass wir diese Vorgeschichte verstehen, werden wir diesen Konflikt nicht lösen können. Und ohne dass wir am Ende auch im anderen den Mitmenschen, den Bruder und die Schwester, meinetwegen als Feind, aber den Mitmenschen, den wir zu lieben haben, sehen, werden wir nicht auf den Weg des Friedens kommen. Und vor dieser Herausforderung stehen wir. Und das ist das, was wir als Gemeinden, was wir als Kirche mit in diese Welt hineintragen können. Dass wir uns aufpassen, dass wir uns nicht nur auf diese eine Logik dann verständigen, und sagen, Gewalt ist die Lösung und uns wundern, dass auf den Straßen immer gewalttätiger wird, in der Silvesternacht, in den Schulen und. Es wird immer gewalttätiger. Warum? Weil wir dem Weg des Friedens nicht mehr vertrauen. Da hat man am Ende jetzt keine einfache Lösung, kann sagen, das muss man tun, das muss man lassen, dann ist es gewuppt. Aber ich will nicht, dass wir in unserem Denken dann und so verrennen, dass am Ende unser Handeln nur noch eine Richtung kennt. Weil die Richtung eines friedlichen Miteinanders kann nur darin bestehen, dass wir am Ende die Hand ausstrecken. Vielleicht müssen wir manchmal eine Waffe aus der Hand schlagen, aber am Ende müssen wir die Hände ausstrecken. Und diesen Weg dürfen wir uns nicht verbauen lassen. Das war der Weg Jesu und dafür ist er auch früh gestorben, der dann gesagt hat, und wenn dich jemand schlägt, Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Ja, eine Herausforderung, das weiß ich. Aber das war sein Weg. Und wir als seine Nachfolger sollten zumindest nicht aufhören, über diesen Weg nachzudenken und nachzusinnen und auch diesen Weg immer wieder ins Gespräch zu bringen. Amen.